D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch, und der hält hier jetzt eine Serviette hoch, damit die auch unser Techniker sehen kann. Schau mal, Norman, durch die Scheibe. Hier, was steht da drauf? Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Die Serviette habe ich am vergangenen Wochenende meinem Freund Michael Stibitz, der mich zum Brunch in den Westerwald eingeladen hatte, nach Atzelgift. Kennt zwar keiner, aber da gibt's solche traumhaften Servietten. Dabei sind Träume doch eigentlich Schäume, dachte ich immer. Und Norman hat euch das hier dazu gebastelt.
Der Traum ist die verkleidete Erfüllung eines unterdrückten, verdrängten Wunsches. Diese verbotenen Wünsche sind für das Ich aufgrund von Erinnerungsspuren jedoch mit Gefahren verbunden. Wenn sie sich jetzt bemerkbar machen, wacht der Schlafende entweder mit einer Angstattacke auf oder er produziert einen Traum. Zum Unbewussten selbst können wir keinen Zugang bekommen, weil es als Ort nicht existent ist. Es ist ein geistiges Prinzip, ohne Ort und Zeit, das wir nicht wahrnehmen, sondern uns nur erschließen können. Heute gehen wir davon aus, dass nicht nur Triebwünsche das Unbewusste bevölkern, sondern auch eine ganze Reihe anderer Wünsche, die sich um die Erhaltung des Narzissmus, um das Sicherheitsempfinden, um die Vermeidung von unangenehmen Affekten und so weiter drehen. Insbesondere können Genitalien durch eine Anzahl von oft sehr überraschenden Symbolen dargestellt werden und finden sich die mannigfaltigsten Gegenstände zur symbolischen Bezeichnung der Genitalien verwendet.
Wen ihr da gerade gehört habt, das ist der psychologische Psychotherapeut Eckhard Pioch aus Berlin. Die Sätze, die wir ihm da aus dem Zusammenhang gerissen haben, folgen gleich nochmal verständlicher im Kontext. Aber um jetzt noch jemanden ins Spiel zu bringen, beginnen wir mit Almut. Almut Knigge, unsere D-Radio-Wissen-Reporterin, träumt nämlich auch. Wer hätte das gedacht? Und sie ist mit einem ihrer Träume zu einem Traumdeuter gegangen. Nach Lübeck zu Stefan Siddhartha Schumann, der dort Träume deutet, beziehungsweise vom Träumer selbst deuten lässt.
Schon wieder dieser Traum. Seit Jahren verfolgt er mich, seit dem ersten Schuljahr. Ich stehe vor einem wunderschönen, geschmückten Weihnachtsbaum, wie gemalt, und freue mich. Und dann wird er immer größer und wächst und wächst und wächst. Und dann kippt er und kippt. Und bevor er mich erschlägt, wache ich auf. Auch kürzlich war er wieder da und hat mich den ganzen Tag beinahe körperlich verfolgt. Genau wie diese anderen Träume, wo ich nur mit Mühe und Not meinem Mörder entkommen kann und völlig gerädert und erschöpft mit Muskelkater aufwache. Und ich weiß nicht, was das soll. Mein Verhältnis zu Weihnachten ist neutral. Es gab, soweit ich mich erinnere, auch nie ein traumatisierendes Geschenk oder so. Die familiäre Routine hielt sich in Grenzen. Alles ganz normal also.
Die ersten Symbole im Traum, die zeigen uns, in der Regel zeigen sie uns das Thema, worum es gerade geht. Ein Thema, was angeschaut werden möchte. Es kann ein Thema sein, was gesehen werden möchte. Es kann ein Thema sein, was wir vielleicht immer wieder verdrängen. Es ist ein Thema, was vielleicht Heilung finden möchte.
Ich bin bei Stefan Siddhartha Schumann, einem Traumdeuter und Traumtherapeuten. Ich hätte ihn auch anrufen können, aber ich wollte mich dem Traum lieber stellen, wenn jemand an meiner Seite ist. Denn dass es unangenehm werden könnte, das war mir klar.
Mögen Sie mir Ihren Traum erzählen?
Ich liege also in einer Art Schaukelstuhl oder besser Schwebestuhl, kann nur an die Decke schauen und erzähle vom Weihnachtsbaum, der immer größer und größer wird. Und beim Erzählen spüre ich schon wieder diese Beklemmung, die ich dann immer beim Aufwachen habe.
Okay, gut. Ich führe Sie in eine Entspannung hinein und kommen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit in Ihren Körper hinein. Begeben Sie sich in Ihrer Aufmerksamkeit, mit Ihrer Aufmerksamkeit an einen Ort, der für Sie für Heilung steht, ein Ort, der für Sie für Frieden steht, für Klarheit. Und sagen Sie mir bitte, wenn Sie an diesem Ort angekommen sind, mhm. wo befindet sich dieser Ort?
Auf einer Insel.
Mhm. Okay.
Ich habe die Augen geschlossen, meine Füße im warmen Sand, das Meer rauscht. Es ist angenehm.
Kommen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit in den Teil des Traumes hinein, in dem Sie den Weihnachtsbaum wahrnehmen. Sie schauen sich den Weihnachtsbaum an, noch in der Form, wo er Ihnen noch gefällt, ja, wo er ganz normal ist. Und Sie nehmen diesen Weihnachtsbaum und Sie tragen diesen Weihnachtsbaum jetzt auch an Ihren Ort der Heilung. Dort angekommen, setzen Sie sich dem Weihnachtsbaum gegenüber. Das Licht der Sonne umhüllt Sie. Und Sie fragen diesen Weihnachtsbaum, welcher Teil, welcher Aspekt bist du von mir? Was bist du in mir?
Das ist meine Mutter.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber auf einmal ist es so klar. Der riesige Weihnachtsbaum steht für meine Mutter.
In diesem Bereich geht es um die Enge. Zu gucken, gibt es eine Enge in mir, die mich in irgendeiner Form bremst, blockiert, ängstigt? Dieser Hinweis, aus dieser Enge herauszukommen, sodass ihre Seele sich eingeengt fühlt. Und zu gucken, was löst diese Enge aus?
Aber warum träume ich ihn immer und immer wieder, diesen Traum, auch jetzt noch, wo meine Mutter längst tot ist? Stefan Zitata Schumann stellt Fragen, aber die Antworten kann ich mir auf einmal selber geben. Ich verliere mein Zeitgefühl und es fließen Tränen. Ich wünschte, ich hätte nun doch lieber die telefonische Beratung in Anspruch genommen. Es ist doch alles sehr privat.
Letztendlich sind die Träume ein Spiegelbild unseres Inneren. Alles, was wir träumen, hat etwas mit uns selbst zu tun. Deswegen, an uns selbst sehen wir unsere Schattenseiten oft gar nicht. Aber beim Nachbarn sehen wir sie. Ja, wenn der Nachbar sich unmöglich verhält, dann ärgern wir uns. Letztendlich spiegelt der Nachbar uns etwas von uns selbst. Und insofern sind auch alle Symbole in den Träumen, ob es Menschen sind, ob es Tiere sind, nicht immer gefällt uns ja das, was in den Träumen geschieht. Es sind Aspekte von uns selbst.
Wenn man also diese Verfolgungsträume hat, die ja viele Menschen haben, dann heißt das, dass wir uns selber verfolgen, beziehungsweise eine Situation, die wir nicht aufgearbeitet haben, verdrängt haben, verfolgt uns. Und wenn man sich dem nicht stellt, dann kommen die Träume wieder und irgendwann werden sie zum quälenden Albtraum. So erklärt Stefan Schumann das, was die Menschen dann letztendlich zu ihm führt.
Also ich würde an diesem Punkt würde ich erstmal Schluss machen,
ja.
Weil das Thema ist klar. Ich glaube, es ist ihm bewusst, dass es wirklich, dass die Beziehung zu ihrer Mutter, dass da, ja, da ist noch Heilung notwendig und da ist Heilung geschehen auch eben schon. Und dass es da nochmal gibt, was noch angeschaut werden möchte.
Denn die Träume sind die Sprache der Seele, der Schlüssel zum Unterbewusstsein.
Und wenn die Träume bedrohlich sind, dann ist es wirklich ein Signal zu sagen, okay, stopp und zu gucken, was in meinem Leben will ich nicht wahrhaben. Wenn Sie anfangen, Ihre Träume zu verstehen, werden Sie Ihr Leben verstehen.
Nach Stefan Schumann und Almut Knigge werden wir jetzt wieder wissenschaftlich, wie sich das ja für einen guten Hörsaal gehört. Jetzt also der Psychoanalytiker Eckhard Pioch. Er hat am 10. Mai 2014 bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin mitgemacht und einen Vortrag gehalten am Institut für Psychotherapie, dem IFP Berlin. Warum träumen wir? Und was ist die Funktion unserer Träume? Wie werden Träume innerlich gebildet? Welche Bedeutung hat ein Traum? Aktuelle Forschungsergebnisse der Neurobiologie stützen die psychoanalytische Auffassung von Träumen. Das heißt, Sigmund Freud hatte wohl doch recht. Obwohl sein Werk Die Traumdeutung schon im Jahr 1900 erschienen ist. Nach ihm ist die Deutung der Träume der Königsweg zur Kenntnis des Unbewussten im Seelenleben. Der Traum bildet bei Freud einen Kompromiss zwischen verdrängten Triebwünschen, die während des Schlafens relativ ungehemmt aufkommen, und dem Bedürfnis des Träumers nach ungestörtem Schlaf. Eckhard Pioch beginnt mit seinem Vortrag treffend mit einem Traum, dem von einem seiner Patienten. Und am Ende des Vortrags wird er ihn dann deuten.
Anna und ich waren in Italien im Urlaub. Wir hatten eine Wohnung, so eine Art WG mit geteilten Küchen. Es gab 3 Zimmer. Wir hatten eines davon. Wir waren viel unterwegs. Einmal kamen wir vom Wandern zurück. In der Küche ist nichts mehr da und aus dem Zimmer ist alles rausgeräumt. Es gab Renovierungsarbeiten. Wir sind überrascht, rufen bei der Vermieterin an. Sie sagt, ja, das war geplant, das muss gemacht werden. Als Entschädigung kommt sie und kocht. Eines der Zimmer hat Silvio Berlusconi. Wir unterhalten uns, während die Vermieterin kocht. Berlusconi flirtet mit Anna. Ich sage, jetzt ist mal Schluss hier, das läuft nicht. Dann gibt es die nächste Runde Essen. Berlusconi sagt, dass er weg muss und geht. Ein 37-jähriger Patient schildert mir diesen Traum in der 186. Stunde seiner mit 3 Sitzungen pro Woche durchgeführten psychoanalytischen Behandlung. Was ist von dieser Traummitteilung zu halten? Für Sigmund Freud wäre die Antwort klar. Er postuliert, Zitat, dass auch dieser unverständliche Traum ein vollgültiger, sinn- und wertvoller psychischer Akt sein müsse, den wir in der Analyse wie eine andere Mitteilung verwenden können. Zitat Ende. Doch lässt sich im 21. Jahrhundert wirklich noch wissenschaftlich vertreten, dass in diesem Traum eines Patienten eine verborgene, unbewusste Bedeutung enthalten sein soll? Und, um diese Frage gesellschaftspolitisch zuzuspitzen, ist es noch gerechtfertigt, dass die Krankenkasse meines Patienten mich dafür bezahlt, dass ich mich mit ihm zusammen im Rahmen der analytischen Psychotherapie darum bemühe, Sinn und Bedeutung dieses Traums möglichst genau und vollständig zu erfassen? Sicherlich. Neuere Ergebnisse der psychologisch-empirischen Forschung bestätigen, dass Träumen zumindest hinsichtlich seiner Erscheinungshäufigkeit von erheblicher Relevanz ist. Zitat, wir träumen öfter, als bisher angenommen wurde. Allein das typisch bildliche Träumen beansprucht, wenn ein Mensch circa 70 Jahre alt wird, etwa 6 Jahre seines Lebens. Babinski, Zitat Ende. In dieser Zeit träumt der Mensch rund 150.000 Träume. Doch diese statistische Signifikanz des Träums ist ja noch keine Bestätigung der These Freuds, dass der Traum ein vollgültiger, sinn- und wertvoller Akt sei, in ihm also Sinn und Bedeutung enthalten seien. Im Gegenteil, mit der aufsehenerregenden Entdeckung des REM-Schlafs 1953 schien die These Freuds widerlegt worden zu sein. Der Student Eugene Elsinski und sein Professor Nathaniel Kleedman beobachteten im Schlaflabor, dass Menschen in bestimmten Schlafphasen deutliche, heftige Augenbewegungen zeigen. Sie nannten diese Bewegungen Rapid Eye Movements und diese Schlafphase REM-Schlaf, im Gegensatz zum Non-REM-Schlaf. Der Mensch durchläuft pro Nacht durchschnittlich 5 Schlafzyklen, die jeweils eine REM-Phase von ca. 20 Minuten enthalten. Im Zuge der Entdeckung des REM-Schlafs entstand in den darauffolgenden Jahren eine Vielzahl von Studien physiologisch orientierter Traumforscher. Mertens weist darauf hin, dass es im Rahmen dieser Studien nur ganz wenige Versuche gab, den physiologischen mit dem psychologischen Forschungsbereich zu verbinden. Stattdessen wurde die These vertreten, dass der REM-Zustand mit dem Traumschlaf gleichzusetzen sei. Träume seien bloßes Beiwerk periodischer, subkortikaler REM-Aktivität. Sie seien also einzig und allein auf bestimmte Hirnprozesse zu reduzieren. So konstatieren Hobson und McCarley 1970 in ihrer Aktivationssynthese-Theorie, Zitat, die primäre Motivation des Träumens ist nicht psychologischer, sondern physiologischer Art. Zitat Ende. Die psychische Vorstellungswelt wird von diesen Autoren für völlig irrelevant erklärt. Träume sind nach ihnen sinnlose, zufällige Begleiterscheinungen der autonomen elektrischen Aktivität des schlafenden zentralen Nervensystems. Der scheinbare Sinn der Traumproduktion sei nur ein Versuch, das überwältigende im REM-Schlaf durch die Zufallsaktivation des zentralen Nervensystems hervorgerufene Material irgendwie zu bewältigen. Unser Bewusstsein müsse sich aus diesem Material einen Reim machen und unterstelle dem physiologisch erzeugten Unsinn einen Sinn, den es aber in Wirklichkeit gar nicht gäbe. Auch die 1983 gemeinsam von dem Medizin-Nobelpreisträger Francis Crick und Graham Mitchison vorgetragene Theorie des Umkehrlernens schien geeignet, den psychoanalytischen Grundannahmen über das Träumen den Todesstoß versetzen zu können. Crick und Mitchison gehen, ebenso wie zuvor Hobson und McCarley, davon aus, dass im Schlaf Erregungswellen aus dem Hirnstamm den Neokortex gleichsam bombardieren. Die ungeheure Menge der auf diese Art eingehenden Informationen könne das neuronale Netzwerk des Neokortex überladen. Der REM-Schlaf diene dazu, überflüssige und störende Assoziationen im Kortex regelmäßig zu löschen, um damit einen geordneten Umgang mit Gedächtnisinhalten zu ermöglichen. Crick und Mitchison postulieren, wir träumen, um zu vergessen. Träume, die erinnert werden können, stellen nach dieser Theorie ein Fehlschlagen des Verlernens dar. Auch nach Crick und Mitchison hätten Trauminhalte keinerlei Bedeutung. Aber die Psychoanalytiker verstünden es eben vorzüglich, jedem Unsinn einen Sinn zu geben. Wie mag es den seinerzeit praktizierenden Psychoanalytikern mit diesen Ergebnissen der empirischen Traumforschung gegangen sein, die zum Teil mit erheblicher Vehemenz vorgetragen wurden und denen man auf den ersten Blick eine Plausibilität nicht absprechen konnte? Wurde hier nicht ein Kernstück der Psychoanalyse, die Traumdeutung, für erledigt erklärt? Andererseits erlebten die Psychoanalytiker doch täglich in ihrer Praxis, dass die psychoanalytische Arbeit mit den Patienten an deren Träumen zu einem tieferen Verständnis der unbewussten Konflikte der Patienten führte und so zu deren Heilung von neurotischem Leid entscheidend beitrug. Aber Heilungserfolge gelingen auch den Schamanen und Medizinmännern der Naturvölker, ohne dass deren Vorgehen wissenschaftlichen Standards genügen würde. Sollte es sich also bei den unbestreitbaren Behandlungserfolgen der Psychoanalyse einfach um einen gigantischen Placebo-Effekt handeln? Wohl doch um etwas mehr. Der Psychoanalytiker und Traumexperte Franz Strunz kritisiert die Verwechslung der physiologischen und der psychologischen Ebenen bei manchen neurophysiologischen Traumforschern. Mertens fasst die Argumentation von Strunz zusammen. Zitat: So benötigt zwar auch das Träumen, wie jeder psychische Vorgang, ein physiologisches Substrat, aber ebenso wenig wie Wünsche die Aktivierung von zyklisch erregbaren Neuronen herbeiführen können, ist es aktivierten Neuronen möglich, Trauminhalte zu bestimmen. Die Unterstellung einer Kausalrichtung ist auf jeden Fall falsch. Was mit Fug und Recht behauptet werden kann, ist eine Korrelation zwischen der physiologischen und der psychologischen Ebene. Zitat Ende. Die Arbeiten des Neurophysiologen und Psychoanalytikers Mark Solms sind geeignet, die Neurowissenschaften und die Psychoanalyse zu versöhnen. Auf sein zusammen mit seiner Frau Karen Kaplan-Solms geschriebenes Buch Neuropsychoanalyse sei ausdrücklich verwiesen. Hier wird die Gleichung REM-Schlaf gleich Träumen widerlegt. Wir erinnern uns, diese Gleichung war ja die Grundlage der Argumentation von Hobson McCarley und Crick Mitchison, dass das Träumen eine geistlose Aktivität darstelle. In einer von Solms durchgeführten Studie wurden Patienten, die erhebliche Läsionen in den REM-erzeugenden Regionen des Hirnstamms erlitten hatten, gefragt, ob sie nach wie vor träumen. Ihre Antwort war eindeutig: ja. Umgekehrt berichteten Patienten mit spezifischen Läsionen des Vorderhirns, dass sie seit ihrer Hirnverletzung nicht mehr träumen. Trotzdem war bei diesen Patienten weiterhin ein REM-Zustand nachweisbar. Kaplan, Solms und Solms zeigen in ihren Arbeiten, dass kein einzelnes physiologisches Traumzentrum existiert. Insofern wird der Reduktionismus mancher neurologisch orientierter Traumforscher zurückgewiesen. Das Bild der Traumarbeit, das sich aus den Forschungsergebnissen von Kaplan-Solms und Solms ergibt, Zitat, deckt sich völlig mit Freuds Annahmen darüber, dass psychische Gebilde im Allgemeinen überhaupt nicht in organischen Elementen lokalisiert werden dürfen, sondern sozusagen zwischen ihnen. Insgesamt führt die Arbeit dieser Forscher zu einer Bestätigung von Freuds oben zitierten Postulat, dass der Traum ein vollgültiger, sinn- und wertvoller psychischer Akt sein müsse, den wir in einer Analyse wie eine andere Mitteilung verbinden können. So ermutigt wollen wir uns nun Freuds Traumtheorie zuwenden, um uns von dort Hilfe für das Verständnis des eingangs geschilderten Traums meines Patienten zu holen. Am 4. November 1899 erschien Sigmund Freuds Werk Die Traumdeutung. Es wurde von seinem Verleger auf das Jahr 1900 vordatiert. Mit diesem Kunstgriff der Vordatierung sollte wohl zum Ausdruck gebracht werden, dass hier ein ganz besonderes Werk den Beginn eines neuen Jahrhunderts markiert. Doch es half nichts. Gemessen an der Auflage wurde diese Veröffentlichung zunächst eine Enttäuschung. Es dauerte ganze 8 Jahre, bis die 600 Exemplare der Erstausgabe verkauft waren. Erst nach und nach stellte sich der Erfolg ein. Heute wird niemand der Traumdeutung den Rang unter den bedeutendsten Werken des 20. Jahrhunderts absprechen können. Es hat weltweite Verbreitung gefunden und wurde in alle Kultursprachen übersetzt. Ich möchte Ihnen nun Freuds Traumtheorie etwas näher bringen. Die Traumdeutung aber ist die Via Regia zur Kenntnis des Unbewussten im Seelenleben. Dieser Satz Freuds ist berühmt geworden. Ehrmann weist zu Recht darauf hin, dass dieser Königsweg zur Kenntnis des Unbewussten führt und nicht, wie oft fälschlich angenommen, zum Unbewussten bzw. in das Unbewusste hinein. Zitat. Das ist ein erheblicher Unterschied, denn zum Unbewussten selbst können wir keinen Zugang bekommen, weil es als Ort nicht existent ist. Es ist ein geistiges Prinzip, ohne Ort und Zeit, das wir nicht wahrnehmen, sondern uns nur erschließen können. Freud hat uns mit seiner Traumdeutung dazu einen Weg gewiesen. Ende des Zitats. Und Bohleber plädiert dafür, dass es hilfreicher sei, sich bewusst und unbewusst eher auf einem Kontinuum angesiedelt vorzustellen, denn als scharf getrennte psychische Orte und Räume. Für Freud war das entscheidende Merkmal des dynamischen Unbewussten, dass es bevölkert ist von infantilen Triebwünschen, die im Wachzustand für das Ich unannehmbar sind, da es durch sie in Konflikt mit den wichtigen Personen der Außenwelt oder deren innerer Repräsentanzen geraten würde. Insofern fallen diese infantilen Wünsche der Verdrängung anheim. Jedenfalls im Wachzustand. Aber im Schlaf, in dem ja psychische Aktivität fortgesetzt wird, ist das Ich geschwächt. Es zieht seine Besetzungen von der Außenwelt ab und lockert gleichzeitig seine Abwehr gegen die innere Welt und damit auch gegen die ins Unbewusste verdrängten infantilen Triebwünsche. Diese verbotenen Wünsche sind für das Ich aufgrund von Erinnerungsspuren jedoch mit Gefahren verbunden. Wenn sie sich jetzt bemerkbar machen, wacht der Schlafende entweder mit einer Angstattacke auf oder er produziert einen Traum. Der Traum wendet die Gefahrensituation ab, indem der aufkommende Wunsch als ungefährlich dargestellt wird. Der verdrängte Wunsch kann nicht direkt bzw. unverstellt im Traum dargestellt werden. Das Ich setzt eine Zensur ein, die das Erlebnis affektiv tolerierbar macht. Dies ist eine zentrale These Freuds. Zitat: Der Traum ist die verkleidete Erfüllung eines unterdrückten, verdrängten Wunsches. Der englische Psychoanalytiker Joseph Sandler wies darauf hin, dass es nicht nur Triebwünsche sind, die im Traum befriedigt werden, sondern die gesamte Breite von Wünschen, einschließlich solcher, die zur Erhaltung der Selbstachtungsgefühle, des Bedürfnisses, sich zu behaupten und so weiter dienen. Sandler rechnet auch all jene Wünsche hinzu, die durch bewusste oder unbewusste Angst und andere unlustvolle Gefühle erzeugt oder motiviert werden. Bohleber stimmt ihm zu. Heute gehen wir davon aus, dass nicht nur Triebwünsche das Unbewusste bevölkern, sondern auch eine ganze Reihe anderer Wünsche, die sich um die Erhaltung des Narzissmus, um das Sicherheitsempfinden, um die Vermeidung von unangenehmen Affekten und so weiter drehen. War jetzt eben ein Zitat von Bohleber. Es wurde eben schon gesagt, der verdrängte Wunsch kann nicht unverstellt im Traum dargestellt werden. Es sind also psychische Operationen des Träumers notwendig, um ihn zu verschlüsseln und unkenntlich zu machen. Diese Verschleierungstätigkeit nennt Freud die Traumarbeit. Ihr Resultat ist der manifeste Trauminhalt, also der Traum, so wie er vom Träumer erlebt und berichtet wird. Der verborgene Wunsch ist der latente Trauminhalt. Aufgabe der Analysearbeit im Rahmen der Behandlung ist es nun, den Verschlüsselungsprozess der Traumarbeit rückgängig zu machen und den hinter dem manifesten Traum versteckten latenten Trauminhalt herauszuarbeiten. Der Traum ist nach Freud eine Kompromissbildung. Er ist einerseits ichgerecht und sichert so den Schlaf, er ist Hüter des Schlafs. Und er erlaubt andererseits verdrängten Triebregungen die Befriedigung in Form einer halluzinatorischen Wunscherfüllung. Zusätzlich zu den verdrängten Wünschen gehen in den Traum auch äußere Reize, die während des Schlafes einwirken und Erinnerungen aus dem Vortag, die Tagesreste, ein. Aber es handelt sich hier nicht um beliebige Erinnerungen. Es geht um Vorkommnisse, die geeignet waren, den unbewussten Wunsch bei dem Träumenden zu aktivieren. Freud beschreibt das Verhältnis von unbewusstem Wunsch und Tagesrest in einem anschaulichen Bild. Zitat: Es ist sehr wohl möglich, dass ein Tagesgedanke die Rolle des Unternehmers für den Traum spielt. Aber der Unternehmer, der, wie man sagt, die Idee hat und den Drang, sie in die Tat umzusetzen, kann doch ohne Kapital nichts machen. Er braucht einen Kapitalisten, der den Aufwand bestreitet. Und dieser Kapitalist, der den psychischen Aufwand für den Traum beistellt, ist alle Male und unweigerlich, was immer auch der Tagesgedanke sein mag, ein Wunsch aus dem Unbewussten. Übrigens, auch Ereignisse aus den psychoanalytischen Sitzungen können zum Tagesrest werden. Das ist natürlich insbesondere bei Behandlungen in höherer Frequenz so, ab 3 Sitzungen pro Woche, der Fall. Wir werden gleich sehen, wenn wir die hier vorgestellten Theorien Freuds auf den Traum eines Patienten anwenden, dass dies auch dort zutrifft. Wir haben gehört, der Traum ist eine Kompromissbildung. Auf der einen Seite gibt es den latenten Trauminhalt, der in einem vom Tagesrest aktivierten unbewussten Wunsch besteht. Der unbewusste Wunsch ist am Tag vollständig verdrängt, unter den besonderen Bedingungen des Schlafes und stimuliert vom Tagesrest, macht er sich im Schlaf seelisch bemerkbar und trifft auf eine innere Zensur. Diese Zensur siedelt Freud an der Grenze zwischen Bewusstem und Unbewusstem an. Sie lässt nur durch, was sie für akzeptabel hält. Diese Zensur ist im Schlaf bzw. im Traum zwar herabgesetzt, aber keineswegs aufgehoben. Insofern muss das Verdrängte, der latente Trauminhalt, Veränderungen über sich ergehen lassen, damit die Zensur passiert werden kann. Und wir hatten ebenfalls schon gehört, diese Verschlüsselungsarbeit nennt Freud die Traumarbeit, deren Resultat dann der manifeste Traum ist. Was sind nun die Methoden dieser Chiffrierung der Traumarbeit? Freud nennt hier im Wesentlichen 3 Mechanismen: Verdichtung, Verschiebung und Rücksicht auf Darstellbarkeit. Unter Verdichtung versteht Freud, dass mehrere Elemente, also Bilder, Gedanken und so weiter, mit denen der Träumer eigentlich ganz unterschiedliche Assoziationen verbindet, zu einem Element zusammengedrängt werden. Dies führt dann dazu, dass ein und dasselbe Motiv mehrere Bedeutungen enthalten kann. Wir ahnen bereits, dass in dem eingangs geschilderten Traum eines Patienten die Figur des Silvio Berlusconi besonders geeignet ist, zu untersuchen, welche unterschiedlichen Charaktere sich dahinter verbergen. Der Mechanismus der Verdichtung ist auch dafür verantwortlich, dass im Traum Mischpersonen auftreten, die die Züge verschiedener Menschen tragen, an deren Stelle sie stehen. Die detaillierte Analyse eines Traums zeigt immer wieder, dass die einzelnen Traumelemente mehrere Bedeutungen enthalten, also überdeterminiert sind. Insbesondere der Mechanismus der Verdichtung ist dafür verantwortlich, dass der manifeste Trauminhalt oft so schwer verständlich erscheint. Die Verschiebung ist der zweite wichtige Mechanismus der Traumentstellung bzw. der Traumarbeit. Durch sie werden die wichtigsten Gedanken des Traums durch nebensächlichere ersetzt. Dadurch wird der bedeutsame Inhalt aus dem Mittelpunkt genommen. Die Wunscherfüllung wird so verschleiert. Es können auch Gefühle verschoben werden oder sogar in ihr Gegenteil verkehrt werden. Dann wird der Eindruck von Gleichgültigkeit gerade dort vermittelt, wo es um höchst Bedeutsames geht. Heiterkeit tritt an einer Stelle auf, wo es eigentlich um Trauer geht. Oder umgekehrt. Der Traum meines Patienten endet in einem italienischen Gastmahl. Könnte es sein, dass sich hinter den damit zusammenhängenden Gefühlen von satter Zufriedenheit aufgrund dieser oralen Versorgungssituation eigentlich ins Gegenteil verkehrte Gefühle von katastrophischer Angst angesichts eines dramatischen Umbruchs, Renovierungsarbeiten, nichts mehr da, sowie der bedrohlichen Konkurrenz mit der Figur Silvio Berlusconi verbergen? Mit Rücksicht auf Darstellbarkeit beschreibt Freud den Vorgang, mit dem die latenten Traumgedanken visualisiert werden, das heißt durchgängig in Bilder umgewandelt werden. Dadurch kann es zu weiteren Entstellungen kommen. Wiederum hat Freud für diesen Vorgang einen eindrücklichen Vergleich. Ich zitiere: Man stelle sich vor, die Aufgabe, die Sätze eines politischen Leitartikels oder eines Plädoyers im Gerichtssaal durch die Folge von Bilderzeichnungen zu ersetzen. Und man wird dann leicht die Veränderungen verstehen, zu welcher die Rücksicht auf Darstellbarkeit im Trauminhalt die Traumarbeit nötigt. Zitat Ende. Ein Beispiel für diese visuelle Umsetzung von Traumgedanken. Eine Patientin von mir, alleinerziehende Mutter, träumt, dass ihre kleine Tochter in einem Schrank abgelegt wird. Die Bearbeitung ergab, dass sie sich eingestehen muss, dass sie sich mitunter auch von ihrer Tochter eingeschränkt fühlt, beziehungsweise diese als beschränkend erlebt, was für diese Patientin mit starken Schuldgefühlen verbunden war. Auf einer tieferen Ebene bezog sich dieser Traum auch auf die kindlich bedürftigen Anteile der Patientin in der Analyse, die sich in letzter Zeit verstärkt bemerkbar machten und von denen sie glaubte, diese besser einschränken zu sollen, um mich nicht zu überfordern bzw. unsere Beziehung nicht damit zu belasten. Zusätzlich zu diesen drei Mechanismen der Traumarbeit, Verdichtung, Verschiebung und Rücksicht auf Darstellbarkeit, kann die Traumentstellung auch durch die Verwendung von Symbolen entstehen. Freud differenziert zwischen zwei Arten von Symbolen. Erstens die universellen Symbole, die von alters her durch Traumbücher und so weiter, also fixierte Traumschlüssel, entschlüsselt werden sollten. Und zweitens die individuellen Symbole, die auf eine persönliche Symbolik des Träumers zurückgeführt werden kann. Viele Symbole können nach Freud nahezu eindeutig übersetzt werden. Ich zitiere: Die größte Zahl der Traumsymbole dient zur Darstellung von Personen, Körperteilen und Verrichtungen, die mit erotischem Interesse betont sind. Insbesondere können Genitalien durch eine Anzahl von oft sehr überraschenden Symbolen dargestellt werden und finden sich die mannigfaltigsten Gegenstände zur symbolischen Bezeichnung der Genitalien verwendet. Zitat Ende. Freud betont jedoch, dass eine gute Kenntnis der universellen Symbolik seitens der Analytiker nie ausreichen kann, um einen Traum zu deuten. Es bedarf immer auch der freien Assoziationen des Träumers zu dem betreffenden Traumelement. In dem Moment, wo der Traum als Wahrnehmungsobjekt vor dem Bewusstsein auftaucht, kommt es nach Freud zu der sekundären Bearbeitung, die dafür sorgt, dass der Traum als ein halbwegs kohärentes und verständliches Szenario erscheint. Der Trauminhalt wird so noch weiter verformt, um eine mehr oder weniger rationale Fassade zu erhalten. Fassen wir Freuds Theorie der Traumbildung noch einmal zusammen. Ein unbewusster Wunsch oder Triebimpuls wird durch den Tagesrest aktiviert und formt mit ihm den latenten, an stößigen Traumgedanken. Dieser stößt auf die Traumzensur. Der latente Traumgedanke wird unter Einfluss der Traumzensur im Rahmen der Traumarbeit mit den Mechanismen Verdichtung, Verschiebung, Rücksicht auf Darstellbarkeit und Symbolisierung akzeptabel gemacht für das Ich des Träumers. Dieses Produkt der Traumarbeit wird anschließend einer sekundären Bearbeitung unterzogen. Es entsteht der manifeste Traum. Dieser kann im Rahmen einer psychoanalytischen Behandlung Gegenstand der Analysearbeit werden, die die Verzerrungen der Traumarbeit rückgängig zu machen versucht, um so den latenten Traumgedanken bewusst werden zu lassen. Kehren wir zurück zu dem eingangs geschilderten Traum meines Patienten, den ich Herrn T. nennen möchte, um das bisher Erfahrene daran anzuwenden. Hören wir den Traum noch einmal. Anna und ich waren in Italien im Urlaub. Wir hatten eine Wohnung, so eine Art WG mit geteilten Küchen. Es gab 3 Zimmer. Wir hatten eines davon. Wir waren viel unterwegs. Einmal kamen wir vom Wandern zurück. In der Küche ist nichts mehr da und aus dem Zimmer ist alles rausgeräumt. Es gab Renovierungsarbeiten. Wir sind überrascht, rufen bei der Vermieterin an. Sie sagt, ja, das war geplant, das muss gemacht werden. Als Entschädigung kommt sie und kocht. Eines der Zimmer hat Silvio Berlusconi. Wir unterhalten uns, während die Vermieterin kocht. Berlusconi flirtet mit Anna. Ich sage, jetzt ist mal Schluss hier, das läuft nicht. Dann gibt es die nächste Runde Essen. Berlusconi sagt, dass er weg muss und geht. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen beim Hören dieses Traums einiges durch den Kopf geht. Da ist von einer lustvollen Situation, einem Urlaub von Herrn T. mit einer Anna die Rede. Die Urlaubsrichtung ist klar. Gen Italien. Bitte entschuldigen Sie den Karlauer, der so alt ist wie Freuds Bart, aber hier passt es einfach. Also eine fallische Situation. Doch dann ist schnell die orale Situation angesprochen. Die ursprüngliche Situation der Selbstversorgung, der Autarkie, besteht auf einmal nicht mehr. Eine katastrophische Krise. Aufgrund von Renovierungsarbeiten ist nichts mehr da, alles ausgeräumt. Doch es gibt die gute Wirtin, die entschädigend und versorgend tätig wird. Aber sofort droht neues Ungemach. Silvio Berlusconi betritt als mächtiger, fallischer Konkurrent die Bühne. Er wird durch das beherzte Auftreten von Herrn T. vertrieben. Dieser kann sich jetzt ungestört Anna und den entschädigenden Speisen der Wirtin widmen. Dies war ein erster Blick auf den Traum als Ganzes. Aber Freud hat eine andere Herangehensweise an die Träume seiner Patienten. Der Traum wird nicht als Ganzes gedeutet, sondern in seinen Details. Dazu wird der Traum in seine Bestandteile zerlegt und der Träumer wird aufgefordert, seine Einfälle spontan und unzensiert, entsprechend der psychoanalytischen Grundregel, mitzuteilen, also frei zu assoziieren. Im Prinzip habe ich mich bei Herrn T. an dieses Vorgehen gehalten, wobei ich ihm aber nicht explizit jedes Detail vorlege, sondern erstmal zuhöre, was ihm zu einzelnen Elementen des Traums einfällt. Hören wir, was Herrn T. spontan eingefallen ist. Zu Anna. Sie sei gestern bei dem Patienten angekommen und werde eine Woche bleiben. Was ich als Analytiker von Herrn T. aus dem bisherigen Verlauf der Behandlung weiß, Anna ist seit einigen Monaten seine Partnerin. Herr T. und Anna sind junge Ärzte. Sie leben in einer Fernbeziehung. Anna lebt in einer anderen Stadt. Einerseits freut sich Herr T., dass Anna da ist, aber er hat gestern auch eine Mail von seiner Kollegin Martina bekommen. Sie schlägt vor, dass Herr T. und sie gemeinsam Kaffee trinken gehen. Er fragt sich, ob er eigentlich mit Martina flirtet. Er glaubt schon, aber er will sich auch nicht in Versuchung bringen. Zur Renovierung fällt ihm ein, das sei krass gewesen. Ich war machtlos, wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Das, was wir für die eigene Versorgung brauchten, wird auf einmal weggenommen. Die Wirtin hätte es vorher sagen müssen. Es ist zu spüren, dass Herr T. wütend wird. Ihm fällt jetzt ein, dass er sich über seinen Chefarzt geärgert hat. Er hätte ihm fast die Meinung gesagt, habe dann aber doch lieber geschwiegen. Wahrscheinlich wieder einmal, um die Beziehung zu ihm nicht zu belasten. Er ist ja schließlich von ihm abhängig. Dass die Haushälterin kocht, sei ja wohl nur so ein halbherziger Versuch gewesen, es wieder gut zu machen. Wegen dieser kargen und unwirtlichen Veränderung konnte er das Essen auch gar nicht mehr richtig genießen. Zu Berlusconi. Der sei im Traum ja ein Konkurrent. Dass der dann schnell wieder weggeht, da weiß Herr T. nicht, was das bedeuten soll. Aber Berlusconi macht illegale Sachen. Der nutzt seine Machtstellung schamlos aus. Soweit die Assoziationen von Herrn T. Was können wir davon verwenden, um den latenten Traumgedanken zu finden? Ich werde Ihnen zunächst zu zeigen versuchen, welche Elemente der eben vorgestellten Theorie Freuds Verwendung finden könnten. Wie ich den Traum in dieser Sitzung tatsächlich gedeutet habe, werde ich Ihnen erst anschließend erzählen. Der Tagesrest wird deutlich. Anna ist zu Besuch gekommen, aber Martina hat auch eine Mail geschrieben, ein Kaffeetrinken mit ihr wäre möglich. Und Herr T. hat sich über seinen Chefarzt geärgert, hat aber nichts gesagt, weil er sich ihm gegenüber ohnmächtig fühlt. Im Tagesrest scheint sich ein phallisches Dilemma des Patienten abzubilden. Eine Versuchungsversagungssituation. Mit Anna ist er zusammen, aber Martina findet er sexuell sehr reizvoll. Er präsentiert sich mir gegenüber und sich selbst gegenüber als untadelig. Will mich nicht in Versuchung bringen. Ich denke, wenn es um den unbewussten Wunsch geht, können wir das nicht hier streichen. Die hier deutlich werdenden phallisch-narzisstischen Strebungen sind im Traum auf Silvio Berlusconi verschoben. Berlusconi ist derjenige, der flirtet. Herr T. bleibt anständig. Eine Verschiebung. Außerdem, wenn Herr T. selbst zum Berlusconi würde, einfach nur an sich selbst denken würde, dann würde er vielleicht die warme, intime Nähe zu Anna verlieren. Es würde kälter, unwirtlicher werden. Die Renovierung im Traum. Eine visuelle Darstellung einer kargen Situation. Also Rücksicht auf Darstellbarkeit. Lieber nicht so phallisch-narzisstisch sein, lieber auf eine mehr orale Stufe zurückkehren. Die mütterlich versorgende Wirtin tritt auf. In ihr haben wir zum einen eine weitere Verschiebung. Die befürchtete Kargheit als Folge für die phallisch-narzisstische Betätigung wird ins Gegenteil verkehrt. Zum anderen können wir in der Wirtin auch den Mechanismus der Verdichtung finden. Sie steht ja gleichzeitig für den Chefarzt, über den sich Herr T. geärgert hat, der wie die Wirtin im Traum Dinge macht, ohne sie vorher anzukündigen. Auch hier ist der Patient in einer phallischen Versuchungsversagungssituation. Er würde seinem Chef gern mal die Meinung sagen. Aber dann wäre die Versorgung gefährdet. In diesem Fall die finanzielle Versorgung. Der latente Traumgedanke bzw. der unbewusste Wunsch wäre also, einfach einmal wie Berlusconi sich phallisch-narzisstisch ausleben, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe Ihnen an dem Traum meines Patienten den Tagesrest, die Mechanismen der Traumarbeit, Verschiebung, Verdichtung und Rücksicht auf Darstellbarkeit gezeigt. Auch der zugrunde liegende unbewusste Wunsch wurde deutlich gemacht. Bliebe noch die Symbolisierung zu zeigen. Dies wäre möglich an der Zahl 3. Es gab im Traum 3 Zimmer. Nach Freud ist die Zahl 3 ein Symbol des männlichen Genitals. Dies würde noch einmal die phallische Problematik ausdrücken. Ich hatte Ihnen versprochen, mitzuteilen, wie ich diesen Traum in der Stunde verstanden habe. Das will ich jetzt tun und muss Ihnen sagen, dass das, was für mein Verständnis des Traums von Herrn T. am wichtigsten ist, noch gar nicht zur Sprache gekommen ist. Die Beziehung, die wir zueinander haben, die sogenannte Übertragung, die Analyse von Traum und Übertragung, sind die zentralen Erkenntnisinstrumente in der psychoanalytischen Arbeit. Für Freud war, wie wir gehört haben, der Traum der Königsweg zur Kenntnis des Unbewussten. Anna Freud hat 1968 die weitere Entwicklung innerhalb der Psychoanalyse dahingehend zusammengefasst, dass die Traumdeutung offenbar ihre einstige Vorrangstellung inzwischen an die Analyse der Übertragung verloren habe. Ehrmann stellt 2005 fest, dass wir uns heute einer integrativen Auffassung beim Thema Traum und Übertragung nähern. Ehrmann beschreibt Traumbericht und Übertragung als zwei verschiedene Ausdrucksformen des unbewussten Denkens über die analytische Beziehung. Ich möchte mich dem anschließen. Es wäre doch geradezu merkwürdig, wenn die Träume eines Patienten sich nicht mit dem Analytiker beschäftigen würden. Der Person, mit der ein Patient 3, 4 oder 5 Sitzungen in der Woche über die persönlichsten und innersten Themen und Konflikte spricht. In gewisser Weise träumt der Patient immer von der Beziehung zum Analytiker. Insofern stellt sich jetzt die Frage, wie ich die Beziehung zu dem Patienten wahrgenommen habe. Hier hat die Wahrnehmung meiner sogenannten Gegenübertragung, also die Wahrnehmung all dessen, was ich im Kontakt mit ihm erlebe und empfinde, entscheidende Bedeutung. Seit einigen Sitzungen nahm ich eine Veränderung im Kontakt zwischen dem Patienten und mir wahr. Zu Beginn der Behandlung war er sehr auf Eigenständigkeit und Autarkie bedacht. Denken Sie an die Koch- und Selbstversorgungsmöglichkeit der drei Zimmer im Traum. Übrigens, in der 3 sehe ich eher eine Anspielung an die 3 Sitzungen, die wir in der Woche haben. Jetzt aber war deutlich zu spüren, dass er sich mehr an mich anlehnte. Es war in den letzten Sitzungen öfter um den Vater des Patienten gegangen und um die Tendenz des Vaters, ihn herabzusetzen und klein zu machen. Seine Sehnsucht nach einer anderen, die Vaterbeziehung kontrastierenden Beziehung zu mir, konnte ich dabei deutlich spüren. Am Ende der letzten Sitzungen einer Woche sagte er manchmal: Ich möchte am liebsten gleich weitermachen, dranbleiben. Womit er deutlich machte, dass er die Wochenendpause als störend empfand. Es war so, dass er mich als jemand erlebte, der ihm etwas geben konnte, was er sich selbst nicht geben konnte. Unter diesem Aspekt bin ich die Köchin, die ihn mit Nahrung versorgt. Aber dieses Ende der Selbstversorgung kommt so unerwartet. Das hätte die Wirtin mir vorher sagen müssen und es macht Angst vor Abhängigkeit. Was, wenn ich als Analytiker keine gute mütterliche Wirtin bin, sondern ein Berlusconi, der seine Machtstellung schamlos ausnutzt? Diesen beängstigenden Aspekt unserer Beziehung schickt Herr T. im Traum weg. Nebenbei, in diesem Zusammenhang ist es natürlich auch von Bedeutung, dass dieser bedrohliche Aspekt unserer Beziehung ausgerechnet von Berlusconi, dem sprichwörtlichen Stehaufmännchen der italienischen Politik, dargestellt wird. So einfach sind diese Themen von Macht, Ohnmacht und Angst vor skrupellosem Ausgenutztwerden auch in der Beziehung zwischen Herrn T. und mir eben nicht zu vertreiben. Und genau diese Gedanken habe ich Herrn T. in meiner Deutung mitgeteilt. Ich sagte ihm: Ich denke, der Traum beschäftigt sich damit, wie Sie unsere Beziehung gerade erleben. In letzter Zeit haben Sie gespürt, dass ich Ihnen einiges geben kann, was Sie sich selbst nicht geben können. Das ist ein ganz schöner Umbruch, die Renovierung im Traum, Schluss mit der Selbstversorgung. Und jetzt fragen Sie sich, ob ich eher eine mütterliche Wirtin bin, die warme Speisen auftischt, oder eher ein Berlusconi, der seine Machtstellung ausnutzt. Herr T. bestätigte meine Beschreibung unserer Beziehung. Er sei auch bereit, sich auf die Abhängigkeit einzulassen. Er sagte: Abhängigkeit ja, aber nur, wenn es keine Berlusconi-mäßige Ausbeutung gibt. Dann fügte er hinzu: Naja, das Mütterliche ist bei Ihnen ja ausgeprägt genug. Das klang etwas verschmitzt, aber es wirkte auch so, als wollte er sich damit etwas beruhigen. Meine Damen und Herren, in diesem Vortrag wollte ich Ihnen die von Sigmund Freud entwickelte Traumtheorie etwas näher bringen. Und ich wollte Ihnen zeigen, wie die Arbeit mit den eigenen Träumen im Rahmen von psychoanalytischen Behandlungen Menschen helfen kann, einen tieferen Zugang zu ihrem Seelenleben zu finden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
So, ab sofort könnt ihr mit euren Lieben eure Träume deuten. Nichts leichter als das. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Dank Eckhard Pioch, der auf der Langen Nacht der Wissenschaften 2014 in Berlin darüber referiert hat.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.